Schön, schön euch alle zu sehen. Hallo von mir nochmal. Ich will, bevor ich anfange, gleich nochmal an das anschließen, was Andrea gerade gesagt hat. Ich habe die Woche mit dem Sven immer mal so ein bisschen hin und her geschrieben und telefoniert, per WhatsApp. Und wir haben so drüber geredet, über das, was gerade unter der Jugend passiert. Und wir sind gerade so in Vorbereitungen für das Jugendfestival. Und ich weiß nicht, wer davon gehört hat, im Herbst, wo viele internationale Bands zusammenkommen, wir eine Woche haben, wo wir durch die Schulen touren, Leute einladen und einfach dort Evangelium weitergegeben werden soll an die jungen Leute. Und die Jugendlichen, die kommen, wirklich erleben sollen, dass da ein Gott ist, der für sie da ist. Und wir sind gerade so ein bisschen beim Aufbau von einem Team, was da missionarisch tätig sein soll und als Beter während der Zeit, und haben so drüber geredet: Mensch, wir brauchen wirklich Beter. Wir brauchen Beter, die jetzt in der Vorbereitungszeit und in der Zeit während der Woche, wo wir in den Schulen sind und während dem Festival, als Beter mit dabei sind und uns unterstützen. Und es ist so viel in aller Munde: die junge Generation, das ist ein Aufbruch, uns geht was los. Und wir sehen das wirklich in vielen JGs und in ganz vielen Stellen, dass die jungen Leute wirklich Hunger haben, dass die mitbekommen: Mann, Gott ist so real und da ist mehr für uns. Und das sehen wir an so vielen Stellen. Und mir ist aber in der letzten Woche gerade nochmal so wichtig geworden: man sagt viel, die junge Generation, da startet was, aber die junge Generation wird nichts erreichen ohne die ältere Generation. Das wird nicht funktionieren, es geht nicht alleine. Und ihr dürft euch jetzt überlegen, womit ihr euch angesprochen fühlt, mit jüngerer Generation oder mit älterer Generation. Aber je nachdem, wo ihr euch angesprochen fühlt. Ich habe so gemerkt, zum Beispiel sind wir jetzt als neuer Teamteil, der Robert, der Samuel und ich, dazu gekommen, so als jüngere Generation im Team. Aber wir könnten nichts reißen ohne das, was Klaus, Manu und Frank vor uns über Jahre hinweg schon aufgebaut haben. Das, wo sie Dinge durchgekämpft haben, wo sie Dinge aufgebaut haben, in die wir jetzt einfach hineinkommen dürfen und dort mit weitermachen dürfen sozusagen. Und es ist so wichtig, dass die junge Generation, wo Dinge losgehen, wo Dinge aufbrechen, in den JGs, in dem Jugendfestival, dass sie, ja, ich sag mal, euch und uns, ich zähle mich wahrscheinlich in beides mit rein, als Generation brauchen, um für sie zu beten. Dass wir euch brauchen, dass ihr mit Weisheit und mit Rat zur Seite steht. Dass die jungen Leute vorwärts preschen können, Dinge ausprobieren können und wenn es mal nicht funktioniert, auch wieder zurückkommen können und sagen: Ah, es ging nicht, wir brauchen Hilfe. Und da ist einfach so mein Aufruf an euch: seid mit dabei, um für uns, für das Jugendfestival, für die junge Generation zu beten, weil da wirklich Dinge losgehen und wir brauchen das Gebet ganz, ganz sehr. Und wir haben ein Gebet für die Jugend im Gebetshaus aller zwei Wochen, immer Mittwoch, 16.30 Uhr. Es ist jetzt nicht den kommenden Mittwoch, sondern die Woche danach wieder. Und wenn ihr merkt, so, oh, für das Jugendfestival, da will ich im Gebet mit dabei sein, dann sagt mir bitte Bescheid. Das tue ich ein bisschen zusammenbringen und die Leute sammeln und mit Gebetsinfos, die Gebetsinfos verteilen. Also wenn euch das auf dem Herzen ist, lasst euch wirklich davon ansprechen und mit reinnehmen in dieses, ja, in dem, was einfach unter den JGs, in der jungen Generation, unter den Leuten passiert. Weil ich glaube, da hat Gott echt Großes vor und das merkt man, dass Dinge am Brodeln und am Bewegen sind und am Losgehen. Ja, soweit nochmal. Danke, Andrea, wo auch immer sie jetzt sitzt, für den kleinen Impuls dazu. Schön. Okay, dann will ich mal loslegen. Heute gibt es so ein richtiges Thema für die Männer. Nee, Quatsch. Und zwar geht es ums Riesentöten. Ha, so wie Bravehearts und Wissen. Riesentöten. Und zwar, wenn Gott uns sendet, verheißenes Land einzunehmen. So will ich es mal betiteln. Und ich will wieder einsteigen mit einem Text aus dem Alten Testament vom Volk Israel. Und ich merke, ich greife echt oft auf solche Texte zurück. Aber ich glaube, in der Zeit, als Israel unterwegs war in der Wüste und sie durch die Wüste gewandert sind, hat Gott sie extremst viel gelehrt. Das war für das Volk so eine Schulungszeit, wo sie von vielen Dingen einfach so abhängig von Gott waren, dass sie ganz viel lernen mussten, was es heißt, aus Abhängigkeit von ihm zu leben und aus seiner Kraft zu leben und ihm nachzufolgen. Und deswegen merke ich, ist es für mich immer wieder so, sind es Geschichten, wo ich so viel Leben für mich rausziehe und so viel von dem lernen kann, wie Gott sein Volk gelehrt und geschult hat. Und ich will reinspringen in eine Zeit, wo Israel sehr am Ende war von ihrer, also nicht am Ende, aber zeitlich am Ende von ihrer langen Wanderung in der Wüste, einer großen Familienwanderung sozusagen. Ich finde das immer sehr, sehr spannend, weil ich hab auch eine große Familie von der Seite meines Papas. Wir verstehen uns alle sehr gut und mein Papa hat 7 Geschwister und die Geschwister mit ihren Enkeln und mit ihren Kindern und Enkeln, wir treffen uns einmal im Jahr, weil wir über ganz Deutschland verstreut sind, zu einer großen Familienwanderung, immer so ein Wochenende, und sind jetzt mittlerweile über 100 Leute und treffen uns zum Wandern, und es ist immer so schön, weil so viele zusammenkommen, und ich denke immer so, wenn ich da am Wandern bin, ach, so muss es auch beim Volk Israel gewesen sein. Ich glaube nicht so ganz, aber ja, die waren da ein bisschen mehr gezwungenermaßen drin und ein bisschen länger, aber das ist für mich immer so das Familienwanderungsbild. 40 Jahre in der Wüste. Und da, wo ich einsteigen will, sind die 40 Jahre in der Wüste fast vorbei. Das Volk hat gerade wieder einiges hin und her durch mit, vertrauen sie Gott oder nicht? Und dann sind sie wieder den Feinden in die Hand gefallen. Und immer dieses Hin und Her. Und letztendlich stehen sie jetzt vor dem verheißenen Land, was Gott ihnen gegeben hat. Da will ich kurz einsteigen. Erstmal nur ein Vers aus 4. Mose 13, ganz am Anfang. Da spricht Gott zu Mose und sagt, sende dir Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Söhnen Israels gebe. Und ich stelle mir das ein sehr krasses Wort für Mose vor. Da sind sie nun wirklich am Laufen und am Wandern für 40 Jahre, sind wie Nomaden, ziehen von einem Platz zum anderen, haben eigentlich kein Zuhause, haben nur das, was sie am Leib tragen, was sie mitnehmen können mit ihren Körnern oder mit ihren Händen. Und haben aber diese Verheißung von Gott, dass Gott sagt, ich will euch in ein Land führen, was wirklich euers ist und was ich euch verheißen habe. Und jetzt steht Gott da und sagt zu Mose, und das Land liegt vor euch. Ich habe es euch gegeben. Und ich finde das so cool, so oft heißt es ja, das Land, das ich euch geben werde. Und hier steht es tatsächlich in der Gegenwart vor mir. Steht, dass Gott sagt, das Land, das ich den Söhnen Israel gebe. Es ist ein, dass Gott sagt, jetzt ist es soweit, Leute. Ich habe euch bisher hergebracht. Und ihr dürft das Land einnehmen, ihr dürft hineingehen. Ja, ich will euch mal weiterlesen, und zwar Vers 25. Das könnt ihr jetzt mal mit anbeamen, könnt ihr mitlesen. Und sie kehrten, also die Auskundschaftung passiert, Mose sendet die Leute los, 12 Spione, die sozusagen auskundschaften das Land, die werden alle benannt. Und jetzt geht es darum, wenn sie wieder zurückkommen. Und sie kehrten am Ende von 40 Tagen von der Erkundung des Landes zurück. Und sie gingen hin und kamen zu Mose und zu Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und zeigten ihnen die Frucht des Landes. Und sie erzählten ihm und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über. Und das ist seine Frucht. Also der Wahnsinn, die kommen rein und sehen, boah, Gott hat nicht übertrieben. Er bringt uns wirklich in ein Land, wo Milch und Honig fließen und wo von allem Überfluss da ist. Und dann geht es aber weiter, Vers 28. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Amalek wohnt im Lande des Südens. Und die Hethiter und die Jebusiter und die Ammoniter wohnen auf dem Gebirge. Und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte, und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinausgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten, und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks, von den Riesen, und sie waren in unseren Augen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron, und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben? Wozu bringt uns der Herr in dieses Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Das ist krass. Nach so vielen Jahren steht das ganze Volk endlich vor der langjährigen, über Jahrhunderte lang hat Gott es verheißen, ich bringe euch in dieses Land, stehen sie vor der Verheißung. Und sind drauf und dran, umzukehren und zu sagen, das war es doch alles nicht wert. Wir gehen zurück dahin, wo wir hergekommen sind. Da war es besser, da hatten wir unsere Sicherheit, da wussten wir, wir wären versorgt. Und immer wenn ich die Geschichte früher gelesen habe, dann dachte ich mir, Mann, wie blöd sind die denn? Die haben eine Feuersäule und eine Rauchsäule vor sich die ganze Zeit, erleben Wunder. Gott sagt ihnen persönlich, ich bringe euch in das Land. Und sie sehen das erste Problem und kehren um. Und dann merke ich aber immer mehr, ah ja, ich sehe schon. Wie oft sage ich denn Gott, ach Gott, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Das habe ich mir aber anders vorgestellt, als du gesagt hast, ich werde das und das haben. Ich dachte nicht, dass das so mit Problemen verbunden ist oder dass es so schwierig sein könnte oder dass ich da meine Opfer bringen muss. Und merke, das ist realer, wie das Volk reagiert, als ich immer dachte. Und um das mal so ein Stück zu uns zu holen, jeder von uns hat verheißenes Land. Das ist wahrscheinlich nicht die Fläche zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan für die meisten von uns, für manche vielleicht schon. Aber verheißenes Land hat Gott jedem von uns gegeben. Ein Land, was er verheißt, das will ich dir und dein Nachkommen geben. Und es gibt viele Zusagen in der Bibel zum Beispiel, die für uns verheißenes Land sind, wo Gott Zusagen macht für uns, Versprechen, die er gibt. Vielleicht guckst du mal auf die Gebete, die du schon lange betest, wo du sagst, Gott, das wünsche ich mir von Herzen. Ich glaube, du hast mir das ins Herz gelegt, dass das und das passiert. Vielleicht ist das verheißenes Land, was Gott euch gegeben hat. Das kann auf der einen Seite ganz, ganz persönlich sein, sehr persönliche Dinge. Ich nehme für mich immer gerne Johannes 10, Vers 10 als persönliche Verheißung Gottes, wo steht, dass Jesus gekommen ist, um uns Leben zu geben, und zwar Leben in Fülle. Das finde ich eine sehr, sehr coole Verheißung Gottes, dass er uns Leben in Fülle geben will. Und das heißt für mich sehr verschiedene Sachen. Ein Leben in Fülle ist ein Leben, wo ich in innerem Frieden lebe, wo ich nicht innerlich umgetrieben bin, sondern wirklich in Frieden leben kann. Ein Leben in Freude. Freude ist was die Bibel verheißt, dass wir in Freude leben dürfen, ungeachtet der Umstände, ungeachtet was um uns passiert. Freude ist eine Verheißung Gottes, unser Erbe, ein verheißenes Land, was er uns geben will. Ohne Sorgenlast zu leben, das ist eine Verheißung Gottes, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen können. Und dann zum Beispiel für uns als Verein, wir haben so unser verheißenes Land auch zum Namen gemacht, Licht auf dem Berg, sozusagen das Annaberg, das Erzgebirge, diese Region hier zu einem Licht wird, dass wir sehen, wie Menschen errettet werden, dass wir sehen, wie Leute zu ihm umkehren, wie Erweckung kommt. Das ist für mich auch verheißenes Land, dass Gott das sagt, ich will das machen, ich will das tun zu dieser Stadt. Andere Städte, die Städte, wo ihr herkommt, ist vielleicht für euch verheißenes Land, wo er sagt, ich will sehen, dass Gottes Reich hier durchbricht. Das können so viele Dinge sein. Und für die Israeliten war das verheißene Land seit Jahrhunderten von Umherziehen und keine Heimat haben, der erste Platz, wo sie sich niederlassen können und wissen können, das ist das Land, das unser Gott uns gegeben hat, wo er uns bewahren will und wo wir Geschichte bauen können, mit unserem Gott, und etwas aufbauen können für die Generationen, die nach uns kommen. Das ist ihr verheißenes Land. Und sie stehen davor und sagen, ja, Herr, wir sehen, es ist wirklich gutes Land. Es ist ein Land, wo Milch und Honig fließen. Ja, und jetzt stehen sie davor und sehen, dass es gut ist, aber sie sagen, und in dem Land sind Riesen. Und es sind Sachen, die sie einschüchtern. Da sind Völker, die ihnen entgegenstehen. Sie sagen, die Söhne Enaks, die offensichtlich großgewachsene Leute waren und Riesen in dem Land waren, die sie eingeschüchtert haben. Und ich habe mich in dem Zusammenhang gefragt, so für mein verheißenes Land, was sind diese Riesen? Was sind die Dinge, wenn ich mein verheißenes Land einnehmen will, die mir entgegenstehen? Und ich merke für mich, diese Riesen können solche Namen haben wie Einschüchterung, wie Entmutigung, wie zum Beispiel Selbstzweifel, wie Krankheit, wie Überforderung, alle möglichen Ängste oder Enttäuschungen. Dinge, die mir entgegenstehen, dieses Land einzunehmen, was Gott mir verheißen hat. Und vielleicht seid ihr auch mit einigen von diesen Riesen selber sehr gut vertraut. Selbstzweifel, kennt das jemand von euch? Überforderung, kennt das jemand von euch? Entmutigung, kennt das jemand von euch? Ich sehe lächelnde und nickende Gesichter. Wir wissen also alle, wovon wir reden. Ja. Und diese Riesen, die versperren uns die Sicht auf das, was Gott uns verheißen hat. Die lassen uns hilflos und so gelähmt fühlen. So wie, wir können nichts tun, wir können nicht weiter. Und das Krasse ist, es spielt sich alles hier in unserem Kopf ab. Diese ganze Sache mit den Riesen unseres verheißenen Landes spielt sich hier drin ab, in dem, wie wir Dinge sehen. Und sie versperren uns die Sicht auf diese Verheißung, die Gott uns gegeben hat und zu der er stehen will. Und das ist so eine Masche des Feindes, habe ich immer wieder entdeckt, wie er immer wieder vorgeht. Er bringt nichts Neues und wir fallen trotzdem immer wieder drauf ein. Ich finde das sehr krass. Und es gibt in der Bibel noch weitere Riesen-Stories. Wer kennt zum Beispiel eine? Markus? Ja, sehr gut. Das ist genau dieselbe, an die ich auch gedacht hatte. David und Goliath, eine sehr, sehr bekannte Riesenstory. Ich will euch davon auch einfach mal ein paar Verse durchlesen. Ich denke, viele von euch kennen es, aber finde ich es auch sehr markant, von dem einfach zu sehen, wie der Feind arbeitet. Es ist wichtig, dass wir erkennen und sehen, wie der Feind arbeitet, um das entlarven zu können und dem entgegenstehen zu können. Ich lese mal ein paar Verse vor, steht im 1. Samuel 17. Es geht um Goliath, da wird beschrieben, wie groß und stark er aussieht, wie mächtig seine Rüstung ist und wie er sich aufbäumt vor dem Volk. Und sagt, und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen, wozu zieht ihr aus, um euch in Schlachtordnung aufzustellen? Bin ich nicht der Philister und ihr die Knechte Sauls? Bestimmt einen Mann von euch, dass er zu mir herabkommt. Und der Philister sagte, ich verhöhne heute die Schlachtreihen Jerusalems. Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Und Saul und ganz Israel hörten die Worte des Philisters und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Der Riese in der Geschichte stellt sich hin und verhöhnt Gott, verhöhnt Gottes Volk und stellt sich hin und sagt, was macht ihr überhaupt? Warum baut ihr euch auf und tut so, als könntet ihr irgendetwas gegen mich unternehmen? Das ist ganz typisch, das sehen wir an so vielen Stellen, wo Entmutigung und Einschüchterung kommt in der Bibel, sind die Leute, die auftreten und sagen, was wollt ihr denn damit? Das ist doch lächerlich, was ihr versucht. Kann euer Gott überhaupt? Wir haben so viele besiegt, warum sollten wir euch nicht auch besiegen? Das kommt immer und immer wieder. Und das, was ich darin sehe, ist, dass diese Riesen auftreten immer mit zwei Zielen, was ich rauslese, dass sie unseren Selbstwert in Frage stellen und dass sie die Größe und Stärke unseres Gottes in Frage stellen. Es sind immer wieder diese zwei Sachen. Sie zerstören unseren Selbstwert und unser Vertrauen in Gott. Das sind immer die zwei Dinge, die angegriffen sind an ganz, ganz vielen Stellen. Und die Israeliten, die fangen sofort an zu hinterfragen. Können wir das wirklich schaffen? Sie haben Angst, sie ziehen sich zurück. Sind wir stark genug? Haben wir das Zeug dazu, die zu besiegen? Und vor allem, ist unser Gott wirklich mit uns? Das ist immer wieder die Frage, ist Gott wirklich mit uns? Und ich habe vorhin schon gesagt, das ist eine Sache, die sich ganz viel in unserem Kopf abspielt. Und das, was diesen Riesen Macht verleiht, ist immer wieder, wenn wir diesen Lügen, die diese Riesen erzählen, über uns ausbrüllen, entgegenschreien, wenn wir anfangen, denen zu glauben und mehr zu glauben als dem, was unser Gott sagt. Und es sagt sich jetzt so leicht, aber ich sehe in meinem Leben ganz oft, wie schnell ich diesen Dingen auf den Leim gehe, wie ein entmutigender Gedanke kommt und ich merke, ach ja, stimmt, wie willst du denn das machen? Und wir dem ganz schnell auf den Leim gehen. Dass wir sagen, ah, will Gott wirklich mein Bestes? Bin ich gut genug, um das zu schaffen? Hat Gott mich dafür berufen? Bin ich dafür ausgerüstet? Hat Gott wirklich gesagt? Das sind immer wieder diese Sachen, die sich in unserem Kopf, in unserem Kopf abspielen. Und es geht darum, unsere Gedanken wirklich ganz unter die Herrschaft Gottes zu geben. Und zu sagen, Gott, ich weiß, du hast verheißen und ich glaube deiner Stärke und ich baue nicht auf meine eigene Kraft, sondern auf deine Kraft. Aber wenn wir das nicht tun, haben sich ganz schnell wieder andere Dinge eingeschlichen und ganz schnell diese Lügen und diese Einschüchterung in unserem Leben Fuß gefasst. Gehen wir mal zurück zum verheißenen Land und den Israeliten, die davor stehen. 12 Spione hat Mose ausgesandt. Gott hat gesagt, aus jedem Stamm einen, sende 12 Spione, die das Land auskundschaften und zurückkommen und sagen, was darin ist. Und alle 12 Spione haben dasselbe gesehen. Ich glaube nicht, dass die unterschiedliche Wege gegangen sind und dann geschaut haben, na, was ist hier, was ist da? Und die einen sagen, wir haben Riesen gesehen und wir haben gutes Land gesehen. Nee, die sind zusammen losgezogen, haben das Land erkundschaftet und alle 12 haben dasselbe gesehen. Und 10 kommen zurück voller Angst und Einschüchterung. 10 kommen zurück und warnen das Volk und sagen, wir können da nicht hineingehen, das würde uns umbringen. Und das Spannende finde ich, wie in Vers 33 steht, ich lese euch nochmal kurz vor. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihnen. Sehr, sehr interessant. Wir waren in unseren Augen ihnen gegenüber wie Heuschrecken. Wir haben uns gefühlt ganz klein und ganz machtlos und so haben sie uns auch gesehen. Das ist krass, wie das oftmals nicht davon abhängt, dass andere uns klein sehen und dass wir uns selber für nicht genug halten. Und der Feind nimmt das und sagt, okay, und ich steche damit hinein. Wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken, in unseren Augen wie Heuschrecken und so auch in ihren. Und sie lassen sich von den Umständen erzählen, was möglich ist. Sie lassen sich von den Umständen einschüchtern und schauen auf ihre eigene Schwachheit, ihre eigene Unzulänglichkeit und versuchen in der Situation nur abzuchecken, haben wir genug, um das schaffen zu können? Und kommen ganz logischerweise auf das Ende zu sagen, nee, wir sind nicht stark genug. und fangen dort an zu verzweifeln. Ja, und dann sind da noch die zwei anderen, und zwar Josua und Kaleb. Und Josua und Kaleb, man sieht ja in einem Vers, wie der Kaleb beschwichtigen wollte und sagen wollte, Leute, aber das Land ist wirklich gut und Gott hat doch gesagt. Und die zwei, die nehmen Gott wirklich beim Wort. Kaleb sagt, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Und ich will euch später noch ein paar Verse durchlesen in dem ganzen Hin und Her zwischen Volk, Mose und Kaleb und Josua. Das steht im Kapitel 14. Und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jefunne, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Er sagt hier, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Er hat eine ganz klare Perspektive. Wenn Gott redet und wenn Gott für uns ist, dann ist egal, was dagegen steht. Dann wird Gott das ausführen, was er sich vorgenommen hat. Und später heißt es noch in Vers 24, aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist, und seine Nachkommen sollen es besitzen. Der Glaube und das Vertrauen erbt hier die Verheißung. Kaleb wird zugesagt, du wirst es besitzen, weil du geglaubt hast, weil du mich beim Wort genommen hast, weil ich dir das Land verheißen habe und du nicht auf das geschaut hast, was sich entgegenstellt, sondern auf meine Verheißung. Du wirst das Land erben. Glaube erbt die Verheißung. Und noch krasser finde ich es bei David, wie er mit dem Riesen umgeht. Ich stelle mir das immer so schön vor, wie er gerade vom Feld kommt. Er war noch Hirtenjunge zu der Zeit und hat vielleicht gerade einen Psalm geschrieben und war im Lobpreis und summt vielleicht noch so vor sich hin und kommt vom Feld und will seinen Brüdern das Essen bringen und hört diesen Philister Gott verhöhnen. Und er sagt, was will dieser Unbeschnittene? Und ich finde das so eine krasse Aussage von so einem, ich weiß nicht, wie alt er war, 14 Jahre, 13, keine Ahnung. So ein Junge, der kommt, diesen riesen Philister sieht und sagt, was will der denn, dieser Unbeschnittene, dieser, der keinen Bund mit Gott hat, unseren Gott zu verhöhnen. Und er hat so eine Sicherheit in Gott, so eine Sicherheit darin, dass er sagt, alles, was sich dagegen stellt, das hat keine Chance, das hat keine Kraft. Und Goliath verhöhnt das Volk weiter und David stellt sich aber dagegen. Und er sagt noch weiter, er will diesem Riesen den Kopf abhauen. David gibt sich nicht damit zufrieden und scheucht ihn weg. Er sagt, nee, ich will das beenden. Ich will nicht, dass solche Lügen und diese Einschüchterungen weiter über meinem Volk ausgerufen werden, über meinem Gott. Und es steht drin, dass David ihn besiegt und dass er ihm den Kopf abschlägt. Und sich ja, gar nicht damit abgibt, das nicht weiter duldet in seiner Nähe. Und es sind verschiedene Sachen, die ich daraus lerne, wenn ich diese Dinge beobachte, wenn ich Kaleb und Josua und David so sehe, wie sie mit diesen Dingen umgehen, da lerne ich, dass ich die richtige Perspektive brauche. Ich habe auch Verheißungen von Gott, Sachen, wo ich weiß, das glaube ich, dass Gott mir das geben will. Und was das für mich lebendig hält, ist eine richtige Perspektive auf die Dinge und auf die Dinge, die dagegen aufstehen. Es wird immer so sein. Also ich glaube nicht, dass Gott uns eine Verheißung gibt und er uns verheißenes Land schicken will und wir einfach reingehen können und es da keine Probleme gibt. Ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Ich glaube, das sind immer Dinge, die dagegen aufstehen wollen und uns davon zurückhalten werden. Und meine Perspektive ist wichtig, die ich darauf habe. Ist es die Situation? Ist es, dass ich denke, die Situation muss sich ändern? Irgendwie, ich brauche was anderes, um mir sicher zu sein, um Glaube zu haben? Aber ich glaube, dass das, wo Perspektive sich für uns wirklich ändert und wo wir merken, wir können an der Verheißung festhalten, ist in der Gegenwart Gottes. Sowohl David als auch Josua waren Männer, die sehr bekannt dafür waren, dass sie die Gegenwart Gottes geliebt haben. Bei David sehen wir es in Psalm 27, den er geschrieben hat, wo er sagt, eins habe ich vom Herrn erbeten, dass ich in seinem Haus sein kann, in seinem Tempel, in seiner Nähe, dass ich seine Schönheit sehen darf und einfach in seiner Nähe sein darf. Das sprudelt aus all dem raus, was er geschrieben hat, dass David die Nähe Gottes geliebt hat. Und genauso auch von Josua ist geschrieben an einer Stelle, wo Mose im Zelt, ja, in der Stiftshütte ist, und Gottes Gegenwart dort ist. Und es steht geschrieben, dass Mose wieder da rausgeht und dass Josua aber im Eingang des Zeltes blieb. Dass er nicht aus der Gegenwart Gottes gewichen ist, solange sie da war. Weil ihm das so wichtig war, in der Gegenwart Gottes zu bleiben. Und ich glaube, das ist für uns so lebensnotwendig, dass wir die Gegenwart Gottes suchen und uns darin immer wieder stärken lassen. Dass wir nur merken, wir sind entmutigt, wir denken, oh Gott, du hast eigentlich gesagt, soll vorwärts gehen. Und wir sind aber entmutigt und es kommen Dinge uns entgegen, die uns zurückhalten wollen, dass wir Zeit in der Gegenwart Gottes suchen. Dass wir nicht anfangen, unser eigenes Waffenarsenal anzuschauen und zu gucken, was könnte ich denn machen, um selber weiterzukämpfen und zu probieren. Nee, dass wir zur Ruhe kommen und dass wir in Gottes Gegenwart kommen und sagen, Gott, gib mir deine Perspektive auf die Dinge. Zeig mir das, was du mir versprochen hast, wieder ganz neu, damit ich glauben kann, dass du mir das wirklich geben willst, dass du mich in dieses verheißene Land bringen willst. Das muss die Antwort auf meine Angst sein, zu Gott zu rennen und sagen, ha, Hilfe, hilf mir, meine Perspektive richtig zu setzen. Ich will in deiner Gegenwart wirklich meine Augen auf dich richten und ganz bei dir bleiben. Und es ist immer so ein Beispiel, was die Manu immer ganz gerne erzählt, ist bei mir so hängen geblieben, wie sie immer sagt, wie Schlangen das schaffen, einen Hase zu fangen. Weil eine Schlange ist nicht so schnell wie ein Hase. Wenn ich Hasen sehe oder Kaninchen, die so ihre Haken schlagen, die sind zickzack weg, da hat keine Schlange eine Chance. Aber was passiert? Die Schlangen, die fixieren ihre Beute. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, ich habe das schon mal in Tierfilmen zumindest gesehen, dass die Hasen wie angestarrt sitzen bleiben. Habt ihr das schon mal gesehen? Die sind wie gelähmt. Die werden von diesem Blick der Schlange so fixiert, dass die einfach sitzen bleiben. Sie könnten locker fliehen, aber diese lähmende Angst und dieses in den Blick dieser Schlange zu gucken, ist das, was im Endeffekt ihren Tod bedeutet. Und die Frage ist, ob wir uns von Entmutigung und von Enttäuschungen, von den Dingen, die uns entgegenstehen, ob wir uns davon, von diesem Blick gefangen nehmen lassen, uns darauf fokussieren und gelähmt sitzen bleiben, oder ob wir sagen, nee, aber jetzt erst recht. Weil diese Dinge keine Macht haben, es sei denn, wir geben ihnen Macht in unseren Gedanken. Das ist ganz wichtig, das immer wieder zu wissen und das uns vor Augen zu führen. Und in Gottes Gegenwart, da wäre ich mir auch seiner Möglichkeiten und seiner Kraft bewusst. Da werden die Verhältnisse richtig gerückt in meinem Blick. Dann sehe ich nicht die Stärke von dem Riese und die Stärke von der Einschüchterung, die Stärke von den Ängsten, sondern da sehe ich, aber mein Gott ist stark. Und wir sagen das so schnell, ich weiß, ich habe einen starken Gott, aber glauben wir das wirklich, dass der Jesus, der sich für uns hingegeben hat, der sein Blut gegeben hat, der sich schlagen lassen hat, dass er nicht einfach nur einer ist, der sagt, ich habe das alles für euch, aber ich nehme es euch wieder weg und ich will es euch eigentlich gar nicht wirklich geben, sondern dass er einer ist, der wirklich ein Belohner ist und der sagt, wenn ich euch was verheiße, dann will ich euch das geben. Wenn ich euch sage, ich will diese Stadt retten und ich will in deine Gemeinde kommen, ich will, dass du Leben in Fülle hast, dass er uns das wirklich geben will, weil dann können wir uns mit diesem eins machen, mit dieser Verheißung. Gott meint es ernst, wenn er solche Dinge sagt und er ist mitten involviert in unseren Prozess, da hineinzukommen. Er ist wirklich mit uns. Auch da, wenn in unserer Realität und vor unseren Augen uns eigentlich nur Riesen entgegenbrüllen und wir irgendwie zurückgedrängt sind. Und ich glaube, dass jeder von uns, wenn wir unser Leben Jesus geben, dass wir eine Berufung bekommen, ein Riesentöter zu sein. Ich glaube nicht, dass unser Leben als Christ abläuft, ohne dass uns solche Dinge entgegenstehen. Ich glaube, das klappt nicht. Und ich merke manchmal auch bei mir selber, wie wir schnell dazu neigen, Riesen zu meiden. Wie wir merken, da kommt der Widerstand, da ist es irgendwie schwieriger, ich gehe lieber einen anderen Weg. Ich gehe lieber außenrum und finde auch noch den Weg ins verheißene Land. Aber das Ding ist, wenn wir anfangen, diese Herausforderungen zu meiden und dem nicht entgegenzutreten, dann fangen wir auch an, das verheißene Land zu meiden. Und wir fangen an, Dinge von dem abzuknapsen, was Gott eigentlich für uns hat, und das einfach dem Feind zu überlassen und zu sagen, okay, ich fühle mich nicht gewachsen, da hineinzugehen. Herr, nimm jemand anders. Ich bleibe hier in dem, wo ich mich komfortabel fühle, wo ich mich sicher fühle, wo ich weiß, es liegt innerhalb meiner Möglichkeiten und meiner Fähigkeiten. Und da verlieren wir ganz viel von dem, was Gott uns eigentlich geben will. Und was ich aber auch immer wieder sehe, ich habe mich mal immer, wenn ich mich mit so Erweckungsgeschichte beschäftige oder da, wo große Aufbrüche waren, da sehe ich immer wieder da, wo die Nachfolger, also es war ja oft so viel an eine Person gebunden, der eine, der Erweckung vorangebracht hat, und es ist viel passiert in dem Land, und dass die Nachfolger ganz oft angefangen haben, einfach nur Dinge zu bewahren und versucht haben, das, was passiert ist, zu hegen und zu pflegen, aber aufgehört haben, Land zu erweitern und mit Gott neue Schritte zu gehen und weiterzugehen. Und es ist eigentlich fast durchweg so, dass die Dinge wieder eingeschlafen sind und dass es nicht möglich ist, Dinge einfach nur zu bewahren, sondern dass in dem Geistlichen Dinge nur leben bleiben, wenn wir merken, wir erweitern Grenzen und wir sind immer wieder dabei, Gott zu fragen, was ist das nächste Stück, was du uns geben willst und wie können wir dieses Land erweitern, wie können wir verheißenes Land einnehmen. Und vor allem, wie können wir diese Lügen, die uns einschüchtern und die uns Angst machen, aus unserer Mitte rausschmeißen? Es ist so viel geschrieben, wie Israel Land einnimmt und sie gewisse Völker und gewisse Stämme, die Bündnisse mit ihnen gemacht haben und die den Feind unter sich haben wohnen lassen und damit so ein bisschen sich arrangiert haben. Okay, das ist ein bisschen schwierig, aber wir sehen immer wieder durch die Geschichte hinweg, dass ihnen das zum Fallstrick geworden ist. Und das ist da, wo wir merken, es kommen immer wieder Ängste und immer wieder Lügen, immer wieder Einschüchterungen bei gewissen Dingen in unserem Leben hoch, wo wir sagen müssen, Gott, ich will das mit dir angehen. Ich will, dass diese Dinge in meinem Leben verschwinden. Und das, was ich sehr interessant finde, ich glaube, der Feind ist nicht blöd. Der platziert sich, glaube ich, sehr strategisch. Und da, wo er seine Riesen platziert, wo er Einschüchterung platziert, wo er Angst platziert, wo er Entmutigung und Überforderung platziert, da glaube ich, dass es genau an den Stellen ist, wo wir auch Berufung haben und wo wir verheißenes Land haben. Es ist fast so ein bisschen wie, als ob das so eine Einladung ist, hier, komm hierher, hier ist das, was Gott für dich hat. Genau da, wo wir merken, wir stehen solchen schwierigen Dingen gegenüber. Und es ist sehr taktisch platziert, aber auch für uns so ein bisschen eine Fahne, vielleicht ist es ja das verheißene Land, was Gott für uns hat. Also um mal ein Beispiel zu machen, zum Beispiel, wenn ich eine Herausforderung habe oder irgendjemand mich in einem, was weiß ich, Golfturnier herausfordert und sagt, hier, gewinn mal gegen mich im Golf oder mich herausfordert, ein wirtschaftliches Unternehmen zu gründen. Also ich würde es probieren und ich würde mich wahrscheinlich auch anstrengen, aber ich hätte jetzt nicht so Angst, dass ich da versage, weil das ist mir jetzt nicht so wichtig, im Golf gut zu sein oder ein wirtschaftliches Unternehmen zu gründen. Einfach aus dem Grund, es ist kein Teil meiner Berufung. Das hebt mich nicht an, wenn ich da an irgendwas versage, weil ich weiß, es ist nicht mein, Gebiet, es ist nicht das, wo Gott mich haben will. Aber wenn es um andere Gebiete geht, wenn irgendwas im Lobpreis, eine lobpreismusikalische Herausforderung, wenn es darum geht, genau, eine Gruppe von Jugendlichen für Dinge anzuleiten, dann merke ich, da bin ich viel, viel eher mit Selbstzweifeln und mit Angst konfrontiert als bei anderen Dingen. Weil ich glaube, dass es mit meiner Berufung verbunden ist. Weil ich glaube, dass Gott uns in Dinge hineinberuft und genau da der Feind aufsteht und uns versucht zurückzuhalten und uns versucht zurückzuboxen. Deswegen, weil es mit unserer Berufung verknüpft ist. Und ich weiß nicht, ob ihr Beispiele in eurem Kopf habt, Bereiche, wo ihr sagt, da wünscht ihr euch eigentlich weiterzukommen, aber ihr seid immer wieder mit Angst konfrontiert. Immer wieder mit Überforderung, immer wieder mit Einschüchterung. Dann will ich euch mal fragen, kann das sein, dass es ein Gebiet ist, wo Gott euch hineinberuft? Wo er sagt, das ist was ich für dich habe. Das ist verheißenes Land, wo ich dich hineinbringen will. Zum Beispiel merke ich auch für mich selber, ich bin im letzten halben Jahr auch oftmals mehr mit Selbstzweifeln und oftmals mehr mit Ängsten konfrontiert als auch lange Zeit davor. Einfach in den Zeiten, wo wir mehr in Berufen reinwachsen und in die Dinge kommen, die Gott für uns hat, da werden auch automatisch solche Riesen aufstehen. Und das ist kein Zeichen dafür, dass Dinge schlecht laufen. Das ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass Gott uns als seine Kinder trainiert, verheißenes Land einzunehmen. Ja, und es ist wichtig, weil Gottes Wort sagt genauso, dass er uns gesetzt hat und dass er uns hierher gebracht hat und dass wir Überwinder sind, dass wir sogar mehr als Überwinder sind. Das sagt sein Wort, nennt uns Überwinder. Und Überwinder sind nicht Leute, die einfach in Sachen hineinlaufen, weil es leicht ist, sondern die Dinge überwinden, die schwierig sind. Und dieses Kämpfen gegen diese Riesen, gegen diese Dinge, die aufstehen, das wird uns kräftigen und stärken und wird vor allem auch geistliche Autorität mit sich bringen. Ich glaube, dass wir sogar diesen Kampf um das verheißene Land, was Gott uns geben will, brauchen, um dieses Land im Endeffekt halten zu können und da drin leben zu können. Dass es wichtig ist, dass uns Dinge entgegenstehen und dass Gott uns nicht einfach alle Probleme aus dem Weg räumen wird, sondern dass diese Dinge wichtig sind, um das Land zu schützen, um es zu bebauen. Und es steht auch, was im 1. Johannes steht, wo so diese Reifestadien von Christen ein bisschen beschrieben sind, die Kinder, die Jünglinge und die Väter im Glauben, da ist von den Jünglingen gesagt, dass es die sind, die den Bösen überwunden haben. Die sozusagen mit dem Feind konfrontiert waren und ihn überwunden haben. Das ist ein Schritt weiter als einfach nur Kind Gottes sein, als einfach nur den liebenden Vater kennen. Das ist dieser Schritt von, ich stehe Bösem gegenüber und ich kann es überwinden. Ich weiß, dass diese Angst nicht für mich ist. Ich weiß, dass dahinter verheißenes Land liegt und ich kann es überkommen. Und das ist Reife, die wir brauchen. Das ist Reife, die wichtig ist für uns. Das könnt ihr mal nachlesen im 1. Johannesbrief, wie diese Dinge beschrieben sind von geistlicher Reife. Und eine weitere Sache, die ich lerne, besonders von David, ist, dass Gott uns auf Herausforderungen vorbereitet. Dass er uns nicht in Dinge hineinsendet, ganz ohne Vorbereitung und dann schau mal, wie du kommst, probier mal den Riesen zu besiegen, sondern dass in unserer Geschichte mit Gott, dass er uns vorbereitet hat. Dass wir Schlüsselmomente finden, wo Gott uns trainiert hat, diese Dinge zu überwinden, die vor uns stehen. Bei David ist es sehr krass mit diesem, er erzählt ja davon, dass er auf dem Feld damals diese Löwen und diese Bären besiegt hat, dass er mit ihnen gekämpft hat. Und ich glaube nicht, dass David damals wusste, dass ihn das dazu verhilft, ein Riesentöter auf dem Schlachtfeld zu werden, ein Held Israels zu werden und später sogar König zu werden. Aber an dem Punkt, wo er dem Riese gegenübersteht, merkt er, okay, ich bin vorbereitet. Ich habe das 1000 Mal gemacht auf dem Feld. 1000 Mal sind da Löwen gekommen, sind Bären gekommen und ich habe die niedergestreckt, weil ich diese Herde beschützen wollte. Und Gott stellt ihn in eine Situation, weil er weiß, er hat David darauf vorbereitet. Und David nimmt nicht die Rüstung von Saul, er guckt nicht, wie machen das die anderen und wie muss ich das jetzt überwinden. Er sagt, was hat Gott mir für Handwerkszeug gegeben, um das zu überwinden? Was hat er mir in die Hand gegeben? Was war mein Trainingsprogramm? Und ich glaube, da kann jeder von uns, können wir in unsere Geschichte mit Gott gucken, Gott, worauf hast du uns vorbereitet? Gott stellt uns nicht zuerst vor ein Riesenproblem und sagt, probier mal da drüber zu springen. Gott fängt klein an und sagt, okay, spring mal hier drüber, das schaffst du. Und wir lernen Vertrauen, wir lernen mitzubekommen, Gott trägt uns wirklich und er hilft uns, Dinge zu überwinden. Und wir sind wirklich Überwinder, wie er uns nennt. Und verheißenes Land ist das, wo Gott uns hinbringen will und das, was uns wirklich gegeben ist. Und denkt mal einen Moment nach, was euer verheißenes Land ist. Ist das was Persönliches, wo Gott euch hineinbringen ist? Ist das eine Stadt, die ihr auf dem Herzen habt? Ist das eine Region, die ihr auf dem Herzen habt? Ist das eure Gemeinde, wo Verheißungen sind, dass Gott da Großes tun will? Und was sind die Dinge, die dem entgegenstehen? Was ist das, wo du merkst, du bist da mit Überforderung konfrontiert? Du bist da eingeschüchtert. Du hast das Gefühl, du weißt immer nicht, was du sagen sollst oder wie das überhaupt gehen soll. Und verheißenes Land ist nicht das, was ich sehe und mir denke, ach super, da kann ich hineinspazieren. Verheißenes Land ist das, was ich sehe und mir denke, wow, das ist groß. Das weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Gottes Träume übersteigen immer unsere eigenen Träume. Wenn wir wirklich mit Gott träumen, sind es immer Dinge, die unseren Verstand übersteigen und die weit über das hinausgehen, was wir selber für möglich halten. Also wenn du was träumst und das Gefühl hast oder ein verheißenes Land vor Augen hast und das Gefühl hast, das kann ich selber schaffen, dann ist es wahrscheinlich nicht das, was Gott in dein Herz gelegt hat. Weil Gott immer weiterdenkt, weil wir mit Gottes Möglichkeiten rechnen dürfen. Und ich glaube, dass Gott jeden von uns in einem Trainingsfeld hat, wo er uns lehrt, auf seine Dinge zu bauen, auf seine Verheißungen zu bauen, an seine Möglichkeiten zu glauben und zu glauben, dass wir mit ihm weitergehen können, als wir es selber für möglich halten. Ja, und ich weiß nicht, was die Riesen bei euch für Namen haben, was die Dinge sind, die euch vielleicht vor uns angesprochen haben, als ich ein paar Sachen aufgelistet habe, aber macht vielleicht einfach mal eure Augen zu. Ja, und stellt euch einfach mal so wirklich bildlich so verheißenes Land vor, was für euch dazugehört, was da drin ist. Und ich finde es immer sehr cool, wie Gott unsere Vorstellungskraft oft benutzen kann. So oft benutzt der Feind es auch für böse Dinge, aber ich glaube auch, dass Gott die wirklich benutzen kann, um uns zu zeigen, was er für euch hat. Und fragt einfach mal Gott, auch Gott, was ist mein verheißenes Land? Was ist das, wo du mich hineinführen willst und was du mir geben möchtest? Es kann sein, dass es eine Sache ist, die eure Familie betrifft, irgendwas Persönliches, eine Region, eine Gemeinde, wo ihr sehen wollt, dass Gott da durchbricht, wo ihr sehen wollt, dass Gottes Herrlichkeit kommt, wo ihr sehen wollt, dass seine Verheißungen wahr werden. Ja, und stellt euch vor, da kommt so ein großer, hünenhafter Riese und stellt sich einfach dazwischen, stellt sich vor das Bild. Und es ist egal, was es ist, ob das Ängste sind, ob das Verunsicherung ist, ob das Selbstzweifel sind, das können die verschiedensten Sachen sein. Aber ich weiß, dass Gott uns Autorität gegeben hat, diesen Riesen ins Gesicht zu sagen, ich glaube nicht, dass du stärker bist als mein Gott. Ich weiß, dass dieses verheißene Land ist, was mein Gott mir geben will. Und dass wir wie David sagen können, wer ist dieser Unbeschnittene, dass er mir sagen will, dass dieses Land nicht meins ist. Dass er mir sagen will, er ist stärker als mein Gott. Und ich denke, es ist gut, wenn wir das heute Abend neu für uns festmachen, zu sagen, Gott, ich will dir mehr glauben als diesen Stimmen, die dem entgegenstehen. Ich will dir mehr glauben als diesen Dingen, die mir erzählen wollen, dass ich nicht genug bin, die mir erzählen wollen, dass mein Gott nicht stark genug ist oder die mir erzählen wollen, dass die Dinge nicht funktionieren werden. Ich will einfach mal noch beten, könnt eure Augen einfach geschlossen lassen. Herr, ich danke dir für verheißenes Land, was du uns gibst. Ich danke dir, dass du jedem von uns Dinge vor Augen stellst, wo du sagst, das ist das mein Kind, wo ich dich hineinführen will. Das ist eine Verheißung, die ich dir gegeben habe. Das mag zu groß für dich sein, aber es ist was du mit meiner Kraft erreichen kannst, wo du hineingehen wirst. Und Gott, ich danke dir, dass diese Dinge unseren Verstand einfach übersteigen, weil du so viel größer bist, Herr. Ich danke dir, dass du nicht kleinlich bist bei Dingen, sondern dass du groß denkst. Und Gott, wir bringen dir hin, was die Dinge sind, die uns sich da in den Weg stellen wollen. Was die Riesen sind, die uns einschüchtern wollen, die uns entgegenbrüllen und sagen wollen, du kannst es nicht oder dein Gott ist zu klein. Oder dein Gott wird niemals dich dafür gebrauchen und niemals dich dafür verwenden. Und Herr, ich danke dir aber, dass du stärker bist als das alles. Ich danke dir, dass du gesiegt hast am Kreuz von Golgatha, Jesus, dass du jeden Sieg erkauft hast, dass das feststeht, dass es eine Tatsache ist, die du geschaffen hast, dass du den Feind unter deine Füße gebracht hast, Jesus. Und dass wir in dir diese selbe Autorität, diese selbe Kraft haben. Dass wir in dir genauso ja, den Feind unter unsere Füße gebracht haben, Jesus. Gott, und ich bete, dass du das ganz Neue in unseren Blick bringst. Dass du es ganz neu in unseren Blick bringst und dass wir lernen, wenn der Feind gegen uns aufstehen will und der Feind versuchen will, uns von diesen Dingen fernzuhalten, dass wir diese Stimme erkennen und dass wir sagen, nee, nicht mit mir. Gott, dass wir sagen können, ja, du weißt gar nicht, mit wem du dich angelegt hast. Herr, ich bete, dass du ganz neu Vertrauen in uns aufbaust und Vertrauen stärkst, dass du größer bist als das alles und dass du uns in dieses verheißene Land hineinbringen wirst. Jesus, ich danke dir, dass du gesiegt hast. Herr, wir preisen dich. Und wir wollen ganz neu unseren Blick auf dich erheben. Und egal, was die Situation ist, die wir vor Augen hatten oder die Sache, wo wir entmutigt sind, Herr, wir entscheiden uns jetzt, unseren Blick zu dir zu heben und dir zu vertrauen, Herr. Und neue Perspektive von dir anzunehmen. Gott, und ich will jeden im Raum segnen, Herr. Wir wollen deinen Segen empfangen, dass wir im Alltag immer wieder deine Gegenwart suchen können, Jesus. Und dass wir daraus unsere Kraft empfangen. Und dass wir darin merken, unsere Perspektive stellt sich richtig. Danke, Jesus, dass du uns in ein verheißenes Land führst. Danke, dass du uns dazu berufen hast, Riesentöter zu sein. Und ich bete, dass du uns stärkst und uns trainierst da drin. Danke für die Woche, die vor uns liegt, für das, was ansteht, für die Dinge, die du uns als Trainingsfeld gegeben hast. Und ich bete, dass du uns ja, wirklich ermutigt und gestärkt hineinführst, Herr. Danke, dass du mit uns bist, Jesus. Danke, dass dein Heiliger Geist mit uns ist, um uns an all diese Dinge zu erinnern. Und danke, dass du auf unserer Seite bist, Jesus. Amen.